Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Gabi Wutke, guten Abend. Wann ist eine Frau eine Frau? Stellt sich diese Frage nach dem Urteil gegen die 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya? Unser erstes Thema. Außerdem sprechen wir über die erste eigene Fernsehserie, die Arte produziert hat, und einen Neuzugang im Kino, dessen Titel schlichter nicht sein könnte. Liebesfilm. Caster Semenya, die 800-Meter-Läuferin aus Südafrika. Zweimal gewann sie Gold bei Olympischen Spielen, zweimal wurde sie Weltmeisterin. Heute hat der internationale Sportgerichtshof CAS ihr endgültig genommen, zu laufen, wie sie ist. Weil in ihrem Körper zu viel Testosteron ist, darf sich Caster Semenya auf ihrer Stammstrecke nur gegen andere Läuferinnen behaupten, wenn sie ihre männlichen Hormone mit Medikamenten absenkt. Catherine Newmark, Journalistin auf Kultur- und Genderfragen spezialisiert, stellt oder beantwortet dieses Urteil die große Frage, wann eine Frau ist?
Nein, und ich würde sagen, da sind wir tatsächlich ein bisschen weitergekommen. Also gerade im Sport ist diese Diskussion ja eine sehr alte. Man erinnert sich daran, dass schon vor 30, 40 Jahren gab es so Geschlechtertests. Das waren oft entwürdigende Veranstaltungen, Frauen sich nackt ausziehen mussten. Und da ging es wirklich darum, wann ist eine Frau. Und auch der Fall Caster Semenya, der zeigt eigentlich in seinem Ablauf, also zuerst ging es darum, das ist gar keine richtige Frau, die hat männliche Hormone, die ist intersex. Und diese Diskussion, die wurde sehr lange geführt, mit mehreren Hin und Hers, darf sie starten, muss sie Hormone, ihren Testosteronspiegel senken. Das wurde ja dann 2016 rückgängig gemacht, da wurde das wieder geöffnet, sie darf so starten, wie sie ist. Und jetzt hat man das eben entschieden, nein, sie muss ihren Testosteronspiegel dem anpassen, was im Moment als Grenzwert festgelegt ist für Frauenwettkämpfe. Und das Interessante daran finde ich in diesem historischen Verlauf, also man kann das kritisieren und man kann da ganz unterschiedlicher Auffassung sein, aber es wird tatsächlich nicht mehr die Frage diskutiert, ist das eine Frau? Es bestreitet niemand, dass das eine Frau ist, die sich als Frau versteht und die rechtlich eine Frau ist. Es wird lediglich das Urteil gefällt, dass Frauenwettkämpfe im Leistungssport mit einem Testosteron-Limit einhergehen, dass das sozusagen das Kriterium ist.
Im Kern ist es ja so, dass es keinen schlagenden Beweis gibt, dass Testosteron überhaupt leistungssteigernd ist. Und so gesehen kann man sich vorstellen, dieses Urteil umfasst eigentlich alle Sportler. Also möglicherweise stürzt die Unterscheidung zwischen Frauen- und Männersport gerade am heutigen Tag?
Ja, in gewisser Weise. Also diese Testosteronfrage, die ist tatsächlich umstritten, wobei es doch auch viele Wissenschaftler gibt, die eben sagen, dass diese durchschnittlich höhere Leistungsstärke von Männern schon mit Testosteron zusammenhängt. Es gibt auch eine Studie zum Beispiel, die zeigt, dass gerade sehr gute männliche Sportler oft niedrige Testosteron-Levels haben. Aber das kann auch wiederum mit Doping zusammenhängen, also Steroide senken dann wiederum. Das ist sehr kompliziert. Was wir haben im Moment, ist eine Gesellschaft, die an Inklusion arbeitet, die daran arbeitet, dass wir uns anders definieren können als Geschlecht, dass wir diese Zweigeschlechtlichkeit auch aufbrechen können und sozusagen non-binary sein können, nicht nur transsexuell, sondern auch intersexuell und uns nicht mehr festlegen müssen. Aber im Sport haben wir diese Kategorien und gerade im Sport, da wird diese Diskussion ja auch sehr, sehr aufgeregt geführt, nicht nur im Fall von Caster Semenya, sondern auch im Fall von transsexuellen Sportlerinnen, also Transfrauen, die Sport betreiben. Da gibt es gerade in den USA und in Großbritannien ziemlich gehässige Diskussionen jeweils, wenn da eine Frau, die früher mal ein Mann war, in sportlichen Wettkämpfen mittut. Und da wird eben immer diese Testosteronfrage gestellt, aber auch die Frage nach Vorzügen im Körperbau und so weiter. Und man sieht, wie diese eigentlich sehr engen Kategorien des Männlichen und Weiblichen, die im Sport noch bestehen, quasi angesichts unserer gesellschaftlichen Realität, eigentlich nicht mehr ganz halten. Also wir haben eine buntere und vielfältigere gesellschaftliche Realität, als wir sie in den sportlichen Kategorien haben. Und das Interessante oder Komische oder auch Irritierende ist, dass wir ja beide Seiten verstehen. Also man versteht den Wunsch nach dieser Selbstdefinition des Geschlechts und nach dieser Freiheit der Geschlechtswahl und auch den Wunsch, nicht diskriminiert zu werden als Transfrau. Und man versteht aber auch, und das kommt ja immer wieder auf, dass eben andere Sportlerinnen dann oft auch sehr nervös reagieren, weil sie das Gefühl haben, wir sind hier aber im Nachteil, weil wir gegen diese Frauen, die diesen hormonellen Grenzwert überschreiten, eigentlich keine Chance haben.
Caster Semenya hat zu dem Urteil noch nichts gesagt. Der einzige Weg, der ihr noch bliebe, juristisch, ist der Internationale Menschengerichtshof. Wartet dort also eine sehr spannende mögliche Entscheidung auf die Menschheit?
Möglicherweise, wobei ich auch immer so ein bisschen skeptisch bin, wenn wir diese Frage nach dem Teilnehmen an sportlichen Wettkämpfen als Menschenrechtsfrage diskutieren. Das ist ein Diskussionsstrang, der stattfindet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir, wenn wir tatsächlich sportliche Wettkämpfe mit ihren ja einigermaßen arbiträren Kategorien, also Gewichtsklassen, Geschlechterklassen und so weiter, das ist etwas, was sich immer wieder bewegt anhand einer gewissen durchschnittlichen Normalität. Ich weiß nicht, ob man Sportwettkämpfe so ganz eins und eins mit Menschenrechten zusammennehmen kann. Also ist das Menschenrecht sein eigenes Geschlecht quasi, dass einem das nicht abgesprochen wird. Das ist das eine. Das andere ist aber, in welchen Kategorien sollen wir unsere Sportwettkämpfe einteilen? Und das ist eine pragmatische Frage, das Letztere. Und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft jetzt noch auf ein paar Jahre hin eigentlich scheitern werden. Es wird keine gerechte Lösung gefunden werden, bis wir sozusagen alle Geschlechtergrenzen aufgehoben haben. Und dann haben wir was, vielleicht 50 verschiedene Leistungssportkategorien, dann wird es spannend. Aber also man sieht keine ganz einfache pragmatische Lösung hier.
Catherine Newmark über den Fall Caster Semenya. Die Feria del Libro in Buenos Aires. Sie werden gleich wissen, warum dieser Beitrag an dieser Stelle. Jedes Jahr seit 1975 kommen zu einer der größten Buchmessen der Welt 1 Million Leseratten. Die derzeit laufende Ausgabe beweist, das Publikumsfestival wird immer weiblicher.
Bei einem Rundgang fällt es gleich auf. Viele Verlagsstände haben mindestens einen Tisch mit Büchern zu Feminismus und Gender-Themen. Nicht versteckt in einer Nische, sondern gut sichtbar. Werke von Judith Butler oder Virginie Despentes und eine Vielzahl feministischer Essays, Prosa und Gesellschaftsanalysen aus Argentinien. Der Boom hat mit zwei gesellschaftlichen Phänomenen der letzten Jahre zu tun: dem Kampf für ein Abtreibungsgesetz und der Ni Una Menos-Bewegung. Ni Una Menos, nicht eine weniger. Unter diesem Motto begannen 2015 Demonstrationen gegen die häufigen Morde an Frauen. Im Durchschnitt wird in Argentinien alle 32 Stunden ein Femizid begangen. Durch die riesige Protestwelle, aber auch durch MeToo, fühlen sich heute immer mehr Argentinierinnen ermutigt, über erlittene Gewalt, auch sexuelle Gewalt, zu sprechen oder zu schreiben. Mein Gefühl ist, dass wir unserem Schmerz nun eine Stimme verleihen können. Und dass unsere Geschichten gehört werden, was vorher nicht der Fall war, sagt die Autorin Belén López Peró. Als Mädchen wurde sie von ihrem Onkel sexuell missbraucht. Mit Mitte 20 veröffentlichte sie einen Roman, in dem sie ihre traumatische Erfahrung verarbeitete. López Peró nennt ihr Buch einen Akt der Selbstjustiz. Ihr Onkel, den sie vor Jahren anzeigte, ist nach wie vor auf freiem Fuß. Nicht nur zwischen Buchdeckeln verschaffen sich Frauen in Argentinien Gehör. Die Feria del Libro ist eine literarische Messe, aber auch ein Forum für politische Diskurse. Und sowohl in diesem als auch im letzten Jahr artikulierten die von der Messe eingeladenen Eröffnungsrednerinnen Forderungen der Frauenbewegung. Nieder mit dem Mandat der Männlichkeit. Ja zu einer legalen, sicheren und kostenlosen Abtreibung. Nicht eine Frau weniger, schloss die feministische Anthropologin Rita Segato am vergangenen Donnerstag kämpferisch ihren Vortrag. Ums Handgelenk gewickelt hatte sie das grüne Tuch, das in Argentinien 2018, als das Parlament über ein Abtreibungsgesetz debattierte, zum Erkennungszeichen der Befürworterinnen wurde. Während der Buchmesseneröffnung demonstrierte eine Frauengruppe im Saal, ebenfalls mit grünen Tüchern. Vor einem Jahr hatte die Schriftstellerin Claudia Pinheiro die Ansprache gehalten und auch sie hielt das grüne Tuch hoch und machte sich für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen stark. Nach der Zustimmung des Abgeordnetenhauses und dem Scheitern in der Senatskammer liegt das Gesetz zurzeit auf Eis. Abgetrieben wird in Argentinien heimlich, dabei sterben immer wieder Frauen. Bestsellerautorin Pinheiro hat das lange tabuisierte Thema in mehreren ihrer Bücher aufgegriffen, die Schriftstellerin bei der diesjährigen Feria del Libro. In diesem Jahr sollte sich unser Parlament wenigstens eine Reform des Strafgesetzbuches vornehmen. Abtreibung ist in Argentinien nach wie vor strafbar. Diesen Artikel sollten die Abgeordneten und Senatoren ändern. Eine andere Frau, die viel Applaus erhielt, war Maria Teresa Carbano, Präsidentin der Fundación El Libro. Die Stiftung veranstaltet die Buchmesse von Buenos Aires seit 45 Jahren. Mit Carbano steht erstmals eine Frau an der Spitze. Sie hat das Amt in schweren Zeiten übernommen. Ein Drittel ihres Marktes hat Argentiniens Verlagsbranche in den vergangenen Jahren verloren. Das Dramatische ist, dass dieser Rückgang bislang nicht zu bremsen ist. Unser Problem sind nicht in erster Linie neue Formen des Unterhaltungskonsums. Unser Hauptproblem ist, dass der Konsum in Argentinien generell zurückgeht. So die Buchstiftungspräsidentin in Anspielung auf die Rezession, in die Argentinien unter Präsident Mauricio Macri gerutscht ist.
Die Feria del Libro in Buenos Aires noch bis zum 13. Mai, für Fazit besucht von Victoria Eglau. Die Europawahl, sie rückt näher. Nun sind wir schon im Mai. Gegenparteienwerbung, die mit der Migrationsbewegung über das Mittelmeer auf rechtspopulistischen Stimmenfang geht, wendet sich auch der französisch-deutsche Sender Arte mit der ersten eigenproduzierten Serie, die ab morgen Abend gezeigt wird. Eden heißt sie und verbindet in 5 Handlungssträngen die Arbeit von 7 Drehbuchautoren, um von Geflüchteten und Helfern in Griechenland, Frankreich und Deutschland zu erzählen. Regisseur ist Dominik Moll. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Ausgangs- bzw. Eingangssituation schildert die erste Folge?
Also die erste Szene der ersten Folge findet an einem Strand statt, auf einer griechischen Insel, Chios, also in der Nähe von der Türkei, wo deutsche Urlauber und andere Urlauber also ihre Ferien verbringen, am Strand Eis essen, und plötzlich hört man ein Motorgeräusch und ein Schlauchboot kommt an mit also 30, 40 Flüchtlingen, die dann da aussteigen und über den Strand rennen. Die Urlauber sind etwas entgeistert, wissen nicht genau, was passiert, also als wären da plötzlich Außerirdische gelandet. Und das ist also die Ausgangssituation von der ganzen Serie.
Juliane Köhler und Wolfram Koch sind bekannte deutsche Schauspieler, aber ihre Darstellertruppe ist sehr international gewesen und nicht nur absolut professionell.
Also zum Großteil schon. In Frankreich hatten wir als eine der Hauptpersonen Sylvie Testu. Und dann hatten wir auch also griechische Schauspieler, auch syrische, die zum Teil also in Frankreich im Exil leben, weil sie Syrien verlassen mussten. Und dann auch Laienschauspieler und dann auch also in kleineren Rollen tatsächlich also afghanische oder irakische Flüchtlinge, die praktisch ihre eigenen Rollen dann spielen. Was auch der Fall war bei den syrischen Schauspielern, weil also sie zum Teil also selber Gefängnis und Folter gekannt haben und natürlich dann genau wussten, worüber sie sprachen oder was sie spielen mussten.
Und die Folgen spinnen sich entlang wahrer, wenn auch fiktionaler Hintergründe, beziehungsweise in Teilen selbst erlebten und den Tücken der internationalen Gesetze in diesem Fall?
Ja, also es war für mich von Anfang an sehr wichtig, dass wir dokumentieren, dass wir wirklich wissen, worüber wir reden. Also insofern haben wir so recherchiert, haben also Flüchtlingslager besichtigt, mit den Flüchtlingslagernbetreibern, mit Flüchtlingen gesprochen, damit wir wissen, wovon wir ausgehen. Aber letztendlich ist es natürlich Fiktion. Also es ging natürlich auch darum, dass wir die Zuschauer in den Bann der Geschichte ziehen und dass es da auch Spannung gibt und Emotionen. Es beruht natürlich auf wahren Geschehnissen und wird dann zu Spielfilm, also zu Fiktion verarbeitet.
Was hat Arte bei Ihnen in Auftrag gegeben? Wie lautet die Botschaft dieser 6-teiligen Serie?
Also eine richtige Botschaft gab es eigentlich nicht. Ich war nicht von Anfang an dabei. Für mich war es dann bei so einem Thema, also ich fand das Thema sehr wichtig und aufregend und gleichzeitig auch etwas erschreckend, weil ich mir gleich die Frage gestellt habe, also wie kann man so einem Thema gerecht werden? Und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass es eben nur über individuelle Geschichten geht, dass man eben individuelle Geschichten erzählen muss. Und was mir auch wichtig war eben diesen Flüchtlingen, die in den Medien halt immer so als anonyme Masse dargestellt werden, ihnen Gesichter zu geben und zu zeigen, ja, also hinter jedem dieser Leute ist eine Geschichte mit seinen Hoffnungen, mit seinen Leiden und auch mit seinen Schwächen und Stärken, wie bei allen anderen Leuten auch.
Der deutsche Journalismus, Herr Molder, leidet ja noch am Fall von Klaas Relotius. Storytelling ist ganz groß. In seinem Fall war es aber ein Geschichtenerzählen der Lügen. Wie ist das jetzt für Sie in dieser Fernsehserie? Sie soll sowohl unterhalten als auch aufklären. Ist das für Sie auch ein Problem gewesen oder ist das für Sie etwas Problematisches ganz prinzipiell als Filmregisseur?
Naja, ich glaube, man muss halt aufrichtig sein und die Sachen ernst und aufrichtig anpacken. Und darum war es mir auch wichtig, eben auf einer Dokumentation die Geschichten aufbauen zu können. Und es war zum Beispiel auch wichtig, dass eben die syrischen Schauspieler, die selber die syrische Revolution miterlebt haben, zum Teil auf sehr schmerzhafte Weise, dass wir mit denen sprechen konnten und sie uns sagten, ja, also das stimmt nicht ganz so und dass wir halt so aufrichtig wie möglich die Sachen erzählen. Aber das ist natürlich komischerweise halt doch um Unterhaltung geht. Aber ja, dass man das halt so ehrlich und aufrichtig und ernst wie möglich macht und keine Schwarz-Weiß-Malerei macht, sondern versucht, die Komplexität der Situation darzustellen, ohne sich zu sagen, ja, ich werde jetzt alle Aspekte dieses Themas offenlegen, weil das geht gar nicht, sondern ich öffne einfach so ein paar Fenster auf einige Schicksale, um eben den Zuschauer für dieses Thema zu sensibilisieren.
Sagt Dominik Moll, seine Serie Eden ist ab morgen an drei Donnerstagen ab 20.15 Uhr bei Arte zu sehen. Herr Moll, ich danke Ihnen schön. Schönen Abend.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
Geflüchtete und Helfer, die Kultur vom Tag setzt das Thema gleich fort und schaut ins Theater. Vom Fernsehen zum Theater. Warum schwieg die italienische Regierung, als 1996 283 Flüchtende unbemerkt ertranken, als ihr Schiff unterging? Warum kam ein italienischer Fischer ins Gefängnis, weil er in einem anderen Jahr an einem anderen Ort 150 Geflüchteten das Leben rettete? Maxi Obexer aus Südtirol hat sich in ihren Theaterstücken mit diesen Fragen beschäftigt. Die illegalen Helfer und das Geisterschiff werden in Kürze auch ein Publikum in Italien haben, also dort, wo die beiden Geschichten geschahen. Guten Abend nach Bozen, Frau Obexer.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Das Geisterschiff wurde 2007 uraufgeführt, 12 Jahre später nun eine italienische Inszenierung. Warum glauben Sie, hat das so lange gedauert? Oder anders gefragt, warum das Interesse jetzt?
Ja, also ich erkläre es mir auch damit, dass sich jetzt einen verstärkten Widerstandsgeist in Italien ausmache, dass Institutionen, einzelne Initiativen, dass eine Zivilgesellschaft auch zusammengefunden hat, die auch auf der Basis der Kultur einen Widerstandsgeist organisiert. Passierte quasi fast wöchentlich, dass sich Kapitäne mit Salvini anlegen, also dem Innenminister, dass dieser Konflikt zwischen der Kriminalisierung von Seenotrettung und menschlichem Handeln, was Salvini betreibt und die Politik in Italien seit Berlusconi betreibt, dass dieser Konflikt immer stärker zutage tritt und der Widerstandsgeist und der Widerspruch auch gegen diese Politik auch lauter wird und auch von jungen wie auch älteren Theatermacherinnen und Machern aufgegriffen wird, um Politik damit auch eben in die Verantwortung zu ziehen.
Aber Widerstandsgeist, ist das nicht eigentlich die originäre Aufgabe des Theaters auch in Italien? Also hätte man das Geisterschiff nicht auch schon viel früher in Italien auf die Bühnen bringen können?
Ja, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht früher geschehen ist. Es kommt gerade viel zusammen. Es kommt auch eine Unterstützung aus Europa, um das überhaupt möglich zu machen. Denn man muss ja auch dazu sagen, dass es extrem schwierig geworden ist, in Italien Literatur, Theater, gerade politisches Theater, gerade politische Musik oder Literatur in die Öffentlichkeit zu bringen. Auch da gibt es ja auch eine ganz klare, beabsichtigte Reduzierung der Mittel von der zurzeit rechtspopulistischen Politik.
Verstehe ich Sie richtig, dass die Theater, also gerade wenn es auch freie Gruppen sind, die sich selbst finanzieren müssen, eher spiegeln, was sich inzwischen in der Gesellschaft bewegt hat, als der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, jetzt schaut euch an, was ihr noch nicht wisst?
Ja, es scheint gerade dieser rebellische, widerständige Boden geschafft worden zu sein, so kann ich es mir erklären, bei dem gerade vieles zusammenwirkt, eben auch eine Zivilgesellschaft, eine wache und kritische Zivilgesellschaft, die es in Italien seit Berlusconi eben auch immer schon gegeben hat. Also seit diese massiven Menschenrechtsverletzungen passieren, seit Seenotrettung kriminalisiert wird, menschliches Handeln kriminalisiert wird, die Unterstützung als Beihilfe zur illegalen Einwanderung ausgelegt wird. Den Widerstand dagegen hat es immer schon gegeben und zurzeit scheint es mir so, dass er sich vielleicht besser formiert, dass er stärker da ist, zumal ja auch Salvini und diese Regierung sich ja eben auch radikalisiert haben. Also da gibt es ja eine ganz klare Linie und Fortsetzung der Politik Bossi, Fini, Berlusconi hin zu Salvini und sozusagen zeitgleich scheint sich da wirklich gerade sehr, sehr viel auf den Weg zu machen. Es gibt eben auch wirklich diesen Geist, den ich ausmachen kann, des Unerträglichen und der langsam eben auch seine Formen des Widerspruchs findet und hartnäckig eine Kultur der Auseinandersetzung bereitstellt und das wirklich in sehr, sehr vielen Initiativen. Also ich glaube, das ist wichtig zu wissen und auch wichtig zu unterstützen, auch von der europäischen Politik und von allen, die es irgendwie können.
Würden Sie sagen, auch Ihre Inszenierungen in italienischer Sprache in Süditalien sind sozusagen Verzweiflungstaten von Teilen der Gesellschaft?
Nein, das würde ich nicht so sehen. Es ist inzwischen auch der Versuch, diese Gesellschaft wieder zusammenzubringen, auch in eine Öffentlichkeit hin zusammenzubringen, eine Auseinandersetzung zu führen und das eben gegen diese radikale Hassrhetorik der Regierung, die halt nur zu spalten versucht. Es sind hartnäckige und aber auch mutige Versuche, wieder auch auf der Basis der Kunst und des Theaters, also im Rückgriff auf eine ja reiche politische Kunst und Kultur zu reagieren und eben dieses Land irgendwie nicht nur Salvini und dieser Regierung zu überlassen.
Maxi Obexer mit Ihrem Blick in die süditalienische Kulturpolitik und Gesellschaft, Ihr Geisterschiff zum ersten Mal am 26. Mai in italienischer Fassung beim Theaterfestival Primavera del Teatro zu sehen und Illegale Helfer hat am 22. Juni in Turin Premiere. Frau Obexer, toi 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 und vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Weiter geht es in Fazit mit Chantürk Kiran.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Neuseelands große Medienhäuser haben sich auf einen Kodex zur Berichterstattung vom Prozess gegen den Attentäter von Christchurch verständigt. Darin verpflichtet sich die Presse, ihm keine Plattform für die Verbreitung von rassistischen und terroristischen Gedanken zu bieten. Dazu gehört auch, dass keine Bilder verbreitet werden, die den Angeklagten mit entsprechenden Gesten oder Symbolen zeigen. Bei dem Anschlag auf zwei Moscheen Mitte März wurden 50 Menschen getötet. Nach der Ausstrahlung der Netflix-Serie 13 Reasons Why ist einer Studie zufolge die Zahl der Suizide unter Teenagern in den USA gestiegen. Demnach gab es in den 9 Monaten nach Beginn der Serie 195 zusätzliche Suizidfälle in der Altersgruppe zwischen 10 und 17 Jahren. Das ist ein Anstieg von knapp 30%. Die Studie wurde im Auftrag des National Institute of Health durchgeführt, einer Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums. Psychologen hatten zuvor Jugendliche und Erwachsene davor gewarnt, sich die Serie anzusehen, da sie psychische Probleme verstärken oder hervorrufen könne. Ob die Serie den Anstieg aber tatsächlich verursacht hat oder weitere Faktoren eine Rolle spielten, ergab die Studie nicht. Das Ehepaar Obama wird eine Netflix-Serie über Donald Trump produzieren. Sie soll auf dem Buch Erhöhtes Risiko von Michael Lewis beruhen. In diesem beschreibt der Bestseller-Autor, wie ein vollkommen unvorbereiteter Trump das Präsidentenamt antritt und wie er sich nur mäßig für die Berichte seiner Mitarbeiter interessiert und Behördenposten mit unqualifiziertem Personal besetzt. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist zu 50 Wochen Haft verurteilt worden. Ein Londoner Gericht verhängte die Strafe wegen Verstößen gegen Kautionsauflagen. Aus London Jens-Peter Marquardt.
Der WikiLeaks-Gründer hatte sich vor 7 Jahren in die Botschaft Ecuadors geflüchtet, um nicht an Schweden ausgeliefert zu werden. Damals lag ein europäischer Haftbefehl gegen Assange vor. Die schwedischen Staatsanwälte ermittelten wegen Vergewaltigung. Er war damals gegen Kaution auf freiem Fuß, entzog sich dann aber durch die Flucht in die ecuadorianische Botschaft dem weiteren Verfahren. Die Verurteilung wurde möglich, nachdem die Regierung Ecuadors vor 3 Wochen das politische Asyl aufgehoben hatte und Assange in der Botschaft festgenommen werden konnte.
Die Samba-Ikone Bette Cavalho ist tot. Sie starb im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer schweren Infektion. In ihrer 5 Jahrzehnte währenden Karriere brachte sie 33 Alben heraus. Ihr größter Hit war der Samba-Klassiker Coisinha do Pai. 2009 wurde sie mit einem Latin Grammy für ihr Lebenswerk geehrt.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai. 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 Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés.
Paare stehen im Mittelpunkt der neuen Kinowoche. In Das schönste Paar geht es allerdings um Rache. Auf einer beschaulichen Karibikinsel bekommt ein Mann Besuch von seiner Ex. Da hält sich unsere Kinokritikerin Anke Lewicke an Liebesfilm, der abendfüllende Erstling von Emma Simon und Robert Bocher. Im Deutschlandfunk Kultur, sagte die Regisseurin.
Also es war ja relativ schnell klar, dass es eine Komödie sein soll, aber auch keine Schenkelklopfer, aber sich dann trotzdem an einer sehr simplen, sehr alltäglichen Problematik aufhängen muss, die viele Paare haben und wahrscheinlich insbesondere viele Paare in Berlin haben. Und es ist sehr leicht, in Berlin daherzuleben und dann immer festzustellen, oh, ich bin jetzt fast 40, was habe ich eigentlich geschafft? Nix, hatte ich viel Spaß? Ja, was mache ich jetzt damit? Und das ist halt so ein bisschen das Grundthema, was halt eben kein Riesenproblem ist, aber trotzdem dazu führt, dass man sich dann irgendwie damit auseinandersetzen muss.
Emma Simon, Anke Lewicke, Hip und Berlin, da sage ich mal, oh je, wie viel Hauptstadt steckt denn in Liebesfilmen?
Ach, ich würde sagen schon jede Menge. Also es fängt erstmal an, so nach einer durchzechten Berliner Clubnacht. Ira versucht da jemanden auf einem Dach zu beruhigen, der zu viel Drogen genommen hat. Und dabei lernt sie eben den Lenz kennen, der so ja mit sich selbst im Gespräch ist. Ja, und einen Schnitt später sind die beiden schon im Bett zusammen und 3 Schnitte später sind sie schon sowas von einer Art Paar und verbringen so Frühjahr miteinander in Berlin. Und eigentlich wirft der Film dann doch die Frage auf, ja, was meint das überhaupt, ein Paar zu sein? Was heißt es, in einer Beziehung zueinander zu stehen? Und Ira ist so ein bisschen älter als der 30-jährige Lenz und sie hat einen Job, den Lenz nicht ganz versteht und Lenz macht seinen Namen alle Ehre, lebt so in den Tag hinein. Und eines Tages fragt sie ihn ja, was ist denn, wollen wir vielleicht ein Kind haben? Und dann ist Lenz erstmal weg und fängt wieder so seinen normalen Lebensrhythmus in Berlin an. Also in seiner WG leben mittlerweile auch ein paar Touristinnen, da ist immer was los, sein Mitbewohner ist auch immer bereit, durch die Nächte zu ziehen, ja, aber trotzdem sehnt er sich nach Ira und es geht eigentlich darum, dass so in Berlin man sich ja doch immer noch anders vielleicht als in anderen Städten so das so ein bisschen leisten kann, so in den Tag hineinzuleben, so einen improvisierten Lebensstil zu führen.
Ist das eine Atmosphäre, die so ein bisschen melancholisch ist wie bei Oh Boy oder kriegt Liebesfilm tatsächlich wie angekündigt und versprochen die Kurve ins Komödiantische?
Ja, melancholisch ist es natürlich auch schon so ein bisschen, weil es heißt ja auch Abschied von was zu nehmen. Ich meine, wenn man sich verliebt, dann nimmt man ja auch immer von was anderem Abschied. Da ist also schon auch so ein bisschen so eine Melancholie drin, aber da ist auch schon viel Komik einfach drin. Das ist ja auch die Geschichte des Regieduos. Also man spürt einfach, dass da schon auch sehr viel Persönliches drin ist, gelebtes Leben. Das kann man nicht anders sagen und der Lenz, das ist schon mehr seine Perspektive und er hat auch immer so lustige Geschichten zu erzählen. Und es ist so, dass der Film so dem Mann im Kinde viel Zeit und Raum lässt. Und dann gibt es immer auch so Erscheinungen. Dann sieht der Lenz auf einmal den Captain Concordia und wir sehen ihn auch. Und mit ihm wird er dann auf einmal so mit anderen Männerbildern konfrontiert. Und wie diese Erscheinungen so in aller Selbstverständlichkeit in den Film reinkommen, das hat so ein bisschen was Surreales, macht visuell auch was her. Wenn in der Spree dann auf einmal die Concordia untergeht. Es gibt dann auch noch andere männliche Erscheinungen, andere Männerbilder. Also das guckt man sich gerne an. Einfach wie zwei Menschen versuchen, so zu ihrer Liebe zu finden und einfach so einen Rahmen suchen, wie sie diese Liebe auch leben können.
Für seinen besonderen Blick ist der iranische Filmemacher Mohammed Rasulov in Cannes ausgezeichnet worden. A Man of Integrity geht. Da geht es auch um ein Paar. Es zieht aus Teheran in den ruhigen Norden des Landes. In was für eine Stimmung?
Ja, erstmal ist es so eine Stimmung des Aufbruchs. Also das Ehepaar mit dem Kind wollte einfach raus aus dem Moloch Iran, also Teheran, weil Teheran natürlich auch eine hektische, korrupte Stadt ist. Und dieser Mann möchte jetzt eigentlich in Ruhe Fische züchten und hat da eben viel Land gekauft. Und er muss hohe Zinsen bezahlen. Jetzt wird er einfach unter Druck gesetzt von einem Großindustriellen, der auch dieses Land haben möchte. Und dann lernt er eben kennen, dass dort genauso viel Korruption ist wie in der Stadt. Und er lernt eben auch die Offiziellen kennen, die ihm überhaupt nicht helfen. Es hilft ihm überhaupt keiner. Und man kommt einfach so richtig in diese Stimmung rein auf dem Land, die sich eben dann doch gar nicht so sehr unterscheidet. Und der Film hat jetzt nicht nur was von einem Sozialdrama, es geht nicht nur um einen Überlebenskampf, sondern der ist auch wie so ein Krimi aufgebaut. Also wie geht die Korruption vor vonstatten? Dann kriegt er auf einmal das Wasser abgenommen, dann versucht er sich das Wasser zurückzuholen. Also das ist auch alles sehr spannend inszeniert.
Also das heißt, dieses Etikett Drama trifft voll und ganz zu und ist eigentlich ein Thriller.
Beides. Also der Film nimmt einen schon mit in die Realität. Also man kriegt auch durch diese totalen Aufnahmen viel von der Stimmung mit auf dem Land. Einfach auch den Alltag, weil einfach viel Dokumentarisches auch eingefangen wird. Aber gleichzeitig, wie der Film inszeniert ist, hat er dann manchmal auch was Westernhaftes. Vom Western kennen wir eben die freien, großen Landschaftspanoramen. Die verengen sich immer hier. Es wird auch viel mit Blicken und Gesten wie im Thriller gearbeitet. Und dann geht es natürlich auch darum, dass diese Städter fremd sind. Also da wird auch mitgearbeitet. Also der Film funktioniert so auf vielen Ebenen und hat dann aber auch was sehr Kafkaeskes, weil es natürlich auch bedrohlich ist, weil ihm gar keiner hilft. Und insofern ist der Film vielleicht auch eine Parabel, weil es geht nicht nur um die Korruption der Regierung, der Leute, die Geld haben, sondern es geht auch darum, dass eigentlich jeder dafür verantwortlich ist. Und es geht auch um die Frage, warum gibt es überhaupt gar keine Solidarität?
Anke Lewicke mit ihren beiden Filmen der Woche, A Man of Integrity und Liebesfilm, ab morgen im Kino ihres Vertrauens. Common Ground, der Wissensraum, den es immer gibt, wenn Menschen miteinander reden, miteinander kommunizieren, auch wenn sie glauben, gar nichts gemein miteinander zu haben. Eine Theorie, die seit heute ganz ausdrücklich in der bayerischen Landeshauptstadt genutzt wird. Andi Hörmann über Z. Common Ground.
München-Leim, ein ehemaliger Gewerbehof, Baujahr 1965. Entrümpelt und bereit zum Abriss. Drei Stockwerke mit ehemaligen Büro- und Lagerräumen auf 4000 Quadratmetern.
Der Gewerbehof ist in zwei Hälften geteilt, mitten am Innenhof. Und die eine Seite, die zur Jockestraße eben zeigt, die bespielen wir. Und zwar sowohl von innen als auch von außen.
Bespielen meint in diesem Fall, um die 100 Künstler aus diversen Disziplinen verwandeln das Gebäude gerade in ein temporäres Kulturspektakel. Für Umme. Das heißt für die Kulturschaffenden, es gibt kein Geld, aber Raum- und Materialkosten stehen zur Verfügung. Sie dürfen sich austoben, ganz für die Kunst.
Ich sehe es trotzdem positiv und als Freiraum so für die Künstlerinnen und Künstler. Weil im Gegensatz zu einem klassischen Ausstellungsraum hat man hier einfach echt keine Beschränkungen und keine Vorgaben und kann sich auch einfach ausprobieren.
Laura Lang und Daniel Mann sind neben dem berühmten Graffiti-Künstler Lumit die drei Kuratoren bei Z Common Ground. Angewandte trifft dabei auf bildende Kunst. Ein Projekt in einem Münchner Stadtviertel, das kulturell kaum jemand auf dem Schirm hat. Nun zieht die Urban Art ein. Gesprühte Graffiti an allen Ecken und Enden, gepinselte Wandmalereien an den Fassaden.
Mein Name ist Melander Holzapfel, ich bin Projektleiter bei Z Common Ground und erster Vorstand beim Verein zur Förderung urbaner Kunst.
Auch ein Verein ist im Zusammenhang dieser kulturellen Zwischennutzung entstanden. Damit es nach dem 4 Wochen Bespielen weitergehen kann mit Urban Art im Stadtviertel Leim.
Unter verschiedenen Genres, verschiedenen Künstlerbereichen, das hinzukriegen, ist total irre.
Es ist eine Win-Win-Situation. Ja? Also wer profitiert von dieser kulturellen Zwischennutzung? Sind es die Künstler, die hier eine Zeit lang sich austoben dürfen? Oder ist es tatsächlich auch wieder mal so ein Gentrifizierungsding? Ja?
Kann er nicht schimpfen und darauf verzichten, wenn Leute, Konzerne uns die Fläche geben, sondern man muss auch ein bisschen froh sein drum. Und natürlich geht es in die Richtung, dass es ausgenutzt wird, weil da muss man vielleicht auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Es wird viel zu viel gejammert. Das ist total schlimm. Wir müssen diese Jammerkultur auch aufhören.
In einer galerieartigen Lagerhalle installiert die Künstlerin Susi Gelb einen etwa 40 Quadratmeter großen Brunnen als eine Mischung aus Pfütze und Wasserschaden. Sie jammert nicht, kennt das Problem aber mit kulturellen Zwischenräumen in München.
Ich muss sagen, dass ich manchmal gar nicht so ein Fan bin von Zwischennutzungen, weil das mir selbst so ein Problem geworden ist, weil ich halt ständig irgendwelche Lagerräume, die nur Zwischennutzungen sind. Und die Leute denken dann immer, sie helfen einem, aber gleichzeitig ist es natürlich immer ein Problem, dass du weißt, du bist jetzt da 2 Monate, hier 6 Monate und musst wieder was Neues suchen.
München ist ein hartes Pflaster für die Subkultur. Wo soll das nur hinführen? Eine kulturelle Zwischennutzung wie das Z Common Ground öffnet da vielleicht die Augen. Wir brauchen Raum für die Subkultur. Wir wollen gemeinsam etwas anpacken. Wir sind viele und nehmen dabei auch Gentrifizierung in Kauf. Zuerst die Kunst, dann das Cool, dann der Kommerz.
Es ist ja nicht so, dass ich hier ein Wohngebäude habe, das ich umwandle in etwas Teureres, sondern ich wandle Gewerbe in Wohnen um.
Ihr seid die genialen Dilettanten. Wir sind eure wohlhabenden Verwandten.
Markus Ballauf ist der Eigentümer der Immobilie. 300 Wohnungen stellt er in den nächsten Jahren auf diese Gewerbefläche. Zuvor zieht hier die Kunst ein. Vor dem Abriss die Aufwertung.
Also Aufwertung bedeutet ja nicht immer geldmäßige Aufwertung, bedeutet ja einfach auch, dass ich an diesem Viertel Leim einfach mal ein Gesicht, Leim einfach mal einen Spot zu geben und sagen, hey, da gibt es ja noch was auf der Karte, die ich noch gar nicht kenne, Leim.
Im riesigen Keller des Z Common Ground steht die garagengroße Skulptur von Matt Wiegele. Konsunami ist sie betitelt.
Konsunami ist eine skatebare Skulptur, eine große Welle sozusagen, unten rum bis in die Senkrechte ist es skatebar als Wallride Quarterpipe und oben drüber der brechende Teil der Welle ist lauter Verpackungsmüll. Kartons, Füllmaterial, alles was so im Versandhandel, sage ich jetzt mal, was man halt so bestellt und was dann so rumgeschickt wird um die Welt.
Ein Kunstwerk, das sinnbildlich das Dilemma mit dem Einzug der Kultur in das Abrisshaus zeigt. Wiederverwerten, umwerten, aufwerten.
Letzten Endes fragt man sich auch als Künstler, okay, was kann ich denn tun, wenn man uns das anbietet? Klar, wir können es auch ablehnen und sagen, wir machen es nicht. Aber das ist dann doch eine Chance, dass man sagt, okay, die stellen uns die komplette Infrastruktur hier zur Verfügung und wir können hier schalten und walten, wie wir wollen.
Z Common Ground seit heute bis zum 2. Juni in München-Leim. Jetzt kommt in Fazit ein Gigant, ein Mann, der am 2. Mai 1519 gestorben ist. Arno Ozesek über das eine Thema in den aktuellen Zeitungsfeuilletons.
Man weiß es heutzutage ja nie so genau, aber wir unterstellen mal, mit Leonardo da Vinci, dessen Todestag sich nun zum 500. Mal jährt, sind Sie auf die eine oder andere Weise vertraut. Weshalb wir nicht in der Verlegenheit sind, uns rasch eine gesamtwürdigende Kurzvorstellung da Vincis ausdenken zu müssen, was nämlich ganz schön schwierig wäre, angesichts des regen Gebrauchs, den der Mann einst von seinen Talenten gemacht hat. Auch Hannes Hintermeyer lässt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung durchblicken, dass man sich das Phänomen da Vinci quasi im Plural vorzustellen hat. In Zeiten wie diesen kommt ein Genie, auf das sich alle verständigen können und das sich nicht mehr wehren kann, gerade recht. Zweifellos war Leonardo da Vinci ein solches, und zwar ein so großes, dass man ihn in der Optik eines Tortendiagramms in ausreichend viele Segmente aufteilen kann, um entsprechend viele Plätze in seinem Glanz anzubieten. Ganz in diesem Sinne segmentiert die Tageszeitung Die Welt ihre da Vinci-Geburtstagsseite und legt eine Werksbesichtigung in 5 Nuancen vor. Angeordnet um ein tolles Selbstporträt des Gefeierten, das ihn welk und zottelhaarig und wie auf etwas Fernes konzentriert und um den Mund herum so skeptisch wie entschlossen zeigt. Zum Zauber der Landschaften bei Leonardo erklärt Hans-Joachim Müller leise ironisch, dabei sensibel fürs Sublime: Man will ja als Botaniker nicht stören, aber die Blumenwiese, auf der da Vincis Verkündigungsengel soeben weich gelandet ist, scheint wirklich nach dem Bestimmbuch gemalt. Mit verfeinerten floristischen Kenntnissen lässt sich jede blühende Art taxieren. Und die Zypressen, Pinien und Araukarien im Park sehen aus wie die einsamen Baumparaden auf den Hügeln der Toskana. Dahinter freilich löst sich die Wirklichkeit rasch im Licht auf. Und wenn es auf das Wort nicht diese frommen Gebietsansprüche gäbe, könnte man sagen, hier beginnt das Jenseits, hier irgendwo muss die Grenze sein. So Solche Grenzen mag Leonardo sehr. Diese Übergänge von der gesehenen zur geahnten Landschaft, vom Prospekt zur Imagination, von der Anschauung zur Vision. Hans-Joachim Müller in der Welt. Auch die Süddeutsche Zeitung tut ihre Ehrerbietung in einzelnen Artikelchen kund. Susan Wahb-Sadeh erinnert an Dan Browns Weltbestseller The Da Vinci Code, Deutsch das Sakrileg, und blickt auf das Gemälde Das Abendmahl. Der Jünger rechts des Heilands, so Browns Verschwörungstheorie, sei gar kein Jünger, sondern Maria Magdalena, die Jesus eine Stellvertreterin auf Erden gebar. Der Heilige Gral ist der Mutterschoß. Dieses Buch machte aus dem Englischlehrer Dan Brown einen der erfolgreichsten Schriftsteller aller Zeiten. Der Vatikan war entsetzt und beauftragte einen Kardinal, das Sakrileg auseinanderzunehmen. An der Sache mit der Weiblichkeit ist zwar auf dem Abendmahl nichts dran, aber im weiteren Sinne vielleicht schon. Es spielt für Da Vincis Malerei eine Rolle, dass er zu Frauen und ihrer Rolle in der Gesellschaft ein für seine Zeit aufgeschlossenes Verhältnis pflegte. Und tief berührt stellte SZ-Autor Jens Christian Rabe das Video Ape Shit vor, das die Eheleute Beyoncé und Jay-Z im Louvre gedreht haben, inklusive Schlusssequenz vor der Mona Lisa. Ist es angesichts der jahrhundertelangen Ignoranz der Kunstgeschichte im Blick auf die afroamerikanische Kultur nicht auch beschämend zivilisiert, wie respektvoll sich die beiden schwarzen Pop-Superstars am Ende zur Mona Lisa umdrehen, um ihren Blick zu erwidern? Naja, lieber Jens Christian Rabe, hätten Beyoncé und Jay-Z die Mona Lisa respektlos verhohnepiepeln wollen, man hätte den Louvre kaum für sie aufgeschlossen. Eine klassische Würdigung der Sorte, langer Riemen aus berufener Feder, bringt die Neuzürcher Zeitung, in der sich der Historiker Bernd Röck vor Da Vinci verbeugt. Wenn es einen Künstler gab, der von Ferne dem Renaissance-Menschen glich, jenem vom 19. Jahrhundert geschaffenen Golem, dann war es am ehesten der Mann aus Vinci, mit seinen hochfliegenden Plänen, seinem das Universum umfassenden Horizont, seiner unendlichen Neugier und seiner großen Kunst. Dazu sagen wir nur noch ein Wort, das sich als letztes Wort eigentlich immer sehr gut macht. Amen.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Ozesek. Das war Fazit. Gabi wurde gewünscht. Gute Nacht.